بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على سوكبت الله الله زيغن هذا البروفيت محمد dem Geschwister, beim letzten Mal waren wir genau bei einem Punkt stehen geblieben. Und zwar ging es darum, dass manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen und sich beschwerten über ihre Situation. Vorher ging es ihnen relativ gut, weil sie sich wehren durften. Und nachdem sie den Islam angenommen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erst einmal angeordnet, aufgrund seiner Weisheit subhanahu wa ta'ala, dass sie sich zurückhalten sollen. Und sie haben gesagt, und nachher, als dann manchen von ihnen angeordnet war, worden war, sich zu wehren, sich zur Wehr zu setzen, dann hat das nicht jeder so umgesetzt, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Deswegen ist es höchst hassenswert bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man behauptet, etwas tun zu werden und es nachher nicht umsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Sahaba radiallahu anhum in der Zeit vor der Hijra, das heißt in der Zeit vor der Auswanderung nach Medina, angeordnet, dass sie geduldig sein soll. Und dass sie auf keinen Fall die Angriffe der Mekkaner und Mushrikin entgegnen sollen mit ebenfalls Angriffen. Das heißt, die einen, die beleidigen uns, dann beleidigen wir sie zurück. Diese Sache war auf jeden Fall für sie verboten. Das heißt, sie sollten das auf keinen Fall machen. Warum? Weil es ging darum, dass die Sahaba radiallahu anhum, sie waren wenige Leute. Und sie waren im Vergleich zu den Mushrikin schwach, sowohl militärisch als auch finanziell. Und deswegen hat es keinen Sinn gemacht, dass jemand einfach sagt, ich setze mich zur Wehr, koste es, was es wolle. Denn kostet es was wolle, auch wenn Leute deswegen dafür drauf gehen würden. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder besser gesagt, das ist eine Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten in der mekkanischen Periode Dinge auferlegt hat, die sie tun sollten, und unter anderem dazu gehörte das Gebet. Das Gebet in der Nacht. Ihr wisst vielleicht, dass die fünf Gebete, die wir verrichten, Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in einem Zustand sterben lassen, in dem wir immer noch diese fünf Gebete verrichten, sie waren nicht von Anfang an auferlegt worden, sondern sie wurden irgendwann mal im Laufe der Zeit auferlegt, auch noch vor der Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte eine Sura, die heißt Al-Muzzammil und wird übersetzt der Eingehüllte. Und dann lese ich euch ein paar Ayat daraus vor. In der deutschen Übersetzung von Anfang an, dort heißt im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil, ihre Hälfte, oder verringere sie um einen kleinen Teil, und füge etwas hinzu, und trage den Koran wohlgeordnet vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Du hast ja am Tag lange Zeit für Beschäftigung, und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer ihm, so nimm ihn dir zum Sachverwalter. Und ertrage standhaft, was sie sagen, und meide sie auf schöne Weise. Und lasse mich allein, Allah sagt, lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit. Gewiss, bei uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand und Speise, die im Hals Würgen hervorruft, und schmerzhafte Strafe. Und so weiter und so fort. Ihr seht, der Verlauf der Ayat ist eindeutig ein Aufruf dazu, sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden, Gottesdienste zu verrichten. Was die anderen angeht, ihnen aus dem Weg zu gehen und Geduld zu zeigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, überlass sie mir, ich werde mich um sie kümmern. Und das gehört zum vollkommenen Gottvertrauen, diese Ayat so umzusetzen, wie Allah es gesagt hat. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachts gebetet. Guck mal das an hier. Steht zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen Teil davon. Oder ihre Hälfte, oder verringere sie um einen kleinen Teil. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Nachtgebet zur Pflicht gemacht, bis eben die fünf Gebete kamen, und sie sind dann, haben dann die Pflicht des Nachtgebetes abrogiert, aufgehoben. Das heißt, als die fünf Gebete offenbart worden sind, oder also gesetzlich gemacht worden, verpflichtet worden sind, wurde das Nachtgebet zu einem freiwilligen Gottesdienst. Nach ungefähr einem Jahr wird der letzte Teil der Surah offenbart. Die ganze Surah hat hier auf dem Mushaf 20 Ayat. Die letzte Ayat, die 20. wird erst ungefähr ein Jahr später nach den ersten Ayat offenbart. Denn sie hebt die Gesetzmäßigkeit des Nachtgebetes auf. Hört euch die folgenden Ayat an. Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst. Oder die Hälfte oder ein Drittel davon. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ein Jahr hinweg, entweder zwei Drittel der Nacht, das ist mehr als die Hälfte, oder die Hälfte oder ein Drittel davon, das Kleinste, was er will, ein Drittel der Nacht. Die Nacht, liebe Geschwister, wird berechnet nach einer Ansicht der Ulama ab dem Sonnenuntergang. Das heißt, ab dem Sonnenuntergang, wenn, sind wir jetzt realistisch bei uns zum Beispiel, sagen wir mal 8 Uhr, okay, es ist kurz nach 8 heute, sagen wir mal 8 Uhr, geht die Sonne unter, bis zur Morgendämmerung, weil bis dahin ist die Nacht. Wenn die Morgendämmerung beginnt, hört das Nachtgebet ja auch auf. Die Morgendämmerung ist zurzeit um, wie viel? 5? Doch, ungefähr 5. Wenn wir es einfach rechnen können, so, von 8 bis 5. Das sind insgesamt 4 plus 5, 9 Stunden, richtig? Ein Drittel davon sind 3 Stunden. 3 Stunden. Das heißt, natürlich in Arabien, die Zeiten sind nicht genauso wie in Deutschland. Okay? Das heißt aber, wenn wir davon ausgehen würden, hier, jemand möchte das umsetzen und das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darin folgen, mindestens jede Nacht 3 Stunden beten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also dein Herr weiß, dass du etwas weniger als 2 Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst, oder die Hälfte, das wären 4,5 Stunden, 2 Drittel wären 6 Stunden, 6 Stunden Gebet, oder ein Drittel davon, und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind, die Sahaba, radiallahu ta'ala, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, schickt Jibril runter, Allah sagt ihm, dass er, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht alles. Er ist so weit weg von uns und doch so nah. Subhanahu wa ta'ala. Er sieht alles und hört alles. Und er sagt den Leuten mit anderen Worten, ich weiß, dass ihr das tut. Und das festigt natürlich auch die Herzen der gläubigen Menschen, weil sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Gebete erhört. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Hier steht in der Erläuterung, dass ihr die Zeiten nicht selbst würdet berechnen können. Yani, als würde es schwer fallen, dass man diese Sache einhält, die Hälfte, Drittel oder so. Da wandte er sich euch zu und erließ es euch. Da wandte er sich euch zu, das heißt, er kommt uns entgegen, und erließ es euch. Das heißt, die Pflicht ist erlassen. So lest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Lest so viel wie möchtet. Und das war's. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wollte nur damit erwähnen und sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen, oder was wir davon lernen sollen heutzutage, ist, dass wir das ausnutzen, was uns zur Verfügung steht. Jede Person, die das sieht im Islam, was sie machen kann und den Islam irgendwie weiterbringt, egal in welcher Form, ob es in Bezug auf die Moschee ist oder seine Familie ist, man soll das in Anspruch nehmen, was einem zur Verfügung steht und nicht sagen und sich zurücksetzen und beim Tee und Kaffee und Kuchen und beim Essen sich darüber zu unterhalten, was für Unheil es in der Welt gibt, was man nicht beseitigen kann, sondern man soll darunter sich lieber unterhalten über Dinge, die man tatsächlich tun kann. Und das ist, was ich eigentlich damit sagen möchte als Quintessenz des Ganzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich dem Quraysh nicht widersetzt und hat sich mit den Sahaba mehr gewidmet in Erziehung. Erziehung des Charakters, Stärkung des Iman und Stärkung der Brüderlichkeit unter den Muslimen. Allah sagte hier in dieser Ayah, damit wir das auch vielleicht verstehen, Allah sagte, das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Zweifellos hat das Gebet in der Nacht stärkeren Einfluss auf die Seele. Warum? Weil man, wenn man aufwacht, nachdem man geschlafen hat, ist man nicht mit den Gedanken woanders und ist man nicht beschäftigt mit dem, womit man die ganze Zeit sich beschäftigt hat. Denn man hat ja die ganze Zeit geschlafen und sich mit nichts beschäftigt. Und deswegen ist jedem, weil jeder weiß das, und deswegen empfehlen die Ulama auch, dass man, wenn man auswendig lernen möchte, dass man auf keinen Fall sagt, ich lerne auswendig, zum Beispiel, ich mache EGS morgen in die Schule, dann esse ich, mache meine Hausaufgaben, dann spiele ich und dann abends mache ich eine halbe Stunde vor ich schlafen gehe, lerne ich noch was auswendig. Weil das im Kopf geht und dann setzt sich das fest und am nächsten Morgen ist es dann immer noch da. Das ist falsch, sondern die richtige Methode ist, dass man früh schlafen geht, morgens aufsteht, zum Morgengebet oder noch früher und eben in dieser Zeit auswendig lernt. Das heißt, entweder vor dem Morgengebet oder nachdem man sein Morgengebet verrichtet hat. Das ist die beste Zeit, in der man am schnellsten das, was man auswendig lernen möchte, in den Kopf reinbekommt. Und jeder weiß, dass wenn er mal was auswendig gelernt hat, manchmal die Seite geht schnell rein, manchmal die Seite geht langsam rein. Zweifellos ist die Morgenzeit die beste, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Allah, segne für meine Umma die Morgenstunden. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Die Quraysh, liebe Geschwister, sie haben gesehen, dass sie nicht vorankommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beharrt standfest an seinem Punkt. Er gibt nicht nach. Die Sahaba ebenfalls. Und sie werden sogar langsam, sehr, sehr langsam mehr. Die Muslime. Und die Quraysh sehen darin eine Gefahr für ihre Gesellschaft, für ihre falschen Gottheiten und für ihre Religion. Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, der Prophet hat den Schutz genossen durch Abu Talib. Das heißt, dadurch, dass er einen Onkel hatte, der Ansehen genoss in der Gesellschaft, hat man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts angetan. Und die meisten Sahaba haben solchen Schutz nicht genossen. Und Abu Talib ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als Sprecher für die Quraysh. Die Quraysh haben sich beschwert, was dieser Mann Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht. Er sagt, er beleidigt unsere Götter und verstößt gegen unsere Sitten und er bringt den Vater gegen die Kinder auf und Kinder gegen die Väter und er macht Unfrieden in der Gesellschaft. Und dann sind sie zu Abu Talib gegangen. Warum? Weil Abu Talib ist ja derjenige, der ihn sozusagen beschützt. Und sie haben das gesagt. Und dann hat Abu Talib gesagt, okay, ich rede mit meinem Neffen. Und er ist zu ihm hingegangen, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und hat zu ihm gesagt, hör mal zu, deine Cousins, sie behaupten, dass du sie kränkst. Dass du sie kränkst und ihre Genossen kränkst. Und dass du sie auch störst und auch in ihrer Moschee störst. Ihrer Moschee. Das ist die Al-Masjid al-Haram. Das ist die heilige Moschee von Mekka. Sie ist nicht ihre Moschee, aber sie war unter ihrer Gewalt. Deswegen hör auf. Hör auf, sie zu kränken. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gen Himmel geschaut und hat gesagt, genauso wenig, wie ihr es schaffen könntet, eine Fackel anzünden anzuzünden durch das Feuer der Sonne, genauso wenig werde ich diese Angelegenheit genauso verlassen können. Genauso werde ich diese Angelegenheit außer Acht lassen können. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will ihm sagen, diese Aufgabe ist mir auferlegt worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich werde diesen Aufruf zum Islam und diese Da'wah und dieses Verkünden der Botschaft, den Leuten vom Islam zu berichten, ich werde damit niemals aufhören, genauso wie ihr es niemals schaffen werdet, eine Fackel anzuzünden, wenn ihr zur Sonne geht. Daraufhin sagte Abu Talib, Wallahi, mein Neffe hat, er sagte zu den Leuten, als er zurückging, hat gesagt, ich schwöre euch, mein Neffe hat nicht gelogen, er meint das ernst, wie er sagt, deswegen lasst ihn bitte in Ruhe. Es gibt eine zweite Überlieferung, die unter den Leuten bekannter ist, aber sie lautet folgendes, sie lautet wie folgt, selbst wenn sie mir die Sonne in die rechte Hand geben und den Mond in die linke Hand geben, dafür, dass ich meine Aufgabe unterlasse, ich würde das niemals machen, bis ich zugrunde gehe, diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist nicht authentisch, weil sie wird überliefert von einem Mann namens Ja'qub ibn Utba ibn al-Mughira, und dieser Mann gehört zu der Generation der Atba' al-Tabi'in. Das heißt, also, wir haben die Generation der Sahaba, dann haben wir die Generation der Tabi'un und dann haben wir die Generation der Atba' al-Tabi'in. Das heißt, die danach, das heißt, die dritte Generation sozusagen. Und ein Mann aus der dritten Generation sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Was haltet ihr davon, wenn ich heutzutage sagen will, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt? Das ist eine große Lücke zwischen mir und ihm. Und diese Lücke, die muss gefüllt sein. Also nicht werden, sondern die muss gefüllt sein, wenn man etwas erzählt. Und deswegen ist diese Überlieferung, nennt man dieses Sanad ist Mu'dal. Das heißt, es fehlen mindestens zwei Leute zwischen ihm und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so ist es überliefert worden bei Ibn Ishaq in seiner Sira. Aber wie gesagt, die authentische Überlieferung sagt prinzipiell das Gleiche aus. Ich sage nur, weil das unter den Leuten stark verbreitet ist. Wir haben noch 3 Minuten. Mache ich noch weiter, inshallah. Daraufhin haben die Qurayshiten oder die Leute von Quraysh, das ist der Stamm, der damals in Mekka regiert hat, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch abstammt. Sie haben dann gemerkt, dass es man kann nicht verhandeln. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kann man nicht verhandeln. Sie behaupten, er ist stur. In Wirklichkeit, wenn man die Wahrheit hat auf der einen Seite und Falschheit, Batil hat auf der anderen Seite, man kann nicht verhandeln. Also kann nicht mit Batil verhandeln. Ich kann nicht einen Teil von meiner Religion ablegen, dafür, dass ich jemand anderes näher komme. Sie haben dann etwas anderes gesagt. Sie haben gesagt, wenn du wirklich behauptest, der Prophet Allahs zu sein, der Gesandte Gottes, der Gesandte des Herrn der Welten, dann gib uns einen Beweis dafür und beweis uns das. Und sie haben von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes verlangt. Sie haben von ihm verlangt, ich lese, bevor ich das erzähle, ich erzähle euch einfach die Überlieferung an sich. Und zwar, es sind 2 Hadithe, die überliefert sind im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Musnad ist eine Hadith-Sammlung von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, der berühmte Imam. Er berichtet mit seinem Sanad, mit seiner Überlieferungskette bis zu Abdullah ibn Abbas, der Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er Folgendes gesagt hat. Die Quraysh haben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt. Verlang von deinem Herrn, dass er As-Safa. As-Safa ist ein Berg. Ihr wisst, wenn das die Kaaba ist, ja, und hier ist die Tür der Kaaba, dann ist hier der schwarze Stein. Da ist hier ein Berg und hier noch ein Berg. As-Safa und Marwa. Und dazwischen macht man den Sa'i. Jeder, der zu Umrah, zu Hajj geht, wird das machen müssen. Und jeder, der dort war und das nicht gemacht hat, der sollte schnell noch einmal dorthin gehen, weil er das verpasst hat. Das geht nicht ohne. Und As-Safa ist ein Bergchen. Und dann sagten zu ihm, wenn du der Gesandte Allahs bist, dann bete zu Gott dass er diesen Berg umwandelt in Gold. Ein Wunder wollten sie sehen. Den Berg komplett in Gold umgewandelt haben. Und dann werden wir dir glauben. Das ist der Punkt. Und dann werden wir gläubige Muslime sein. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wirklich? Das ist alles? Also wenn ihr den Berg Gold, dann werdet ihr gläubig werden? Dann sagten sie ja. Darauf hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Bittgebet gesprochen. Und hat von Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten. Die Quraysh, also wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass die Quraysh hatten versucht, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln. Diese Verhandlungen sind gescheitert. Und sie sehen aber eine Gefahr in seiner Da'wa für den Schirk, den sie haben und ihre Hierarchie, ihre Gesellschaftsordnung, wo sie natürlich die Führer sind und sie würden gerne, dass das so weiter bleibt. Und deswegen immer, egal wo man ist, und man macht etwas gegen die Gesellschaftsordnung, wo man sich befindet, und die großen Tiere, sie haben Angst, dass sie ihre Stühle vielleicht verlieren, dann natürlich werden sie versuchen, eine Gegenreaktion zu starten und versuchen, jegliche Art vom einfachen Volk zu beseitigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Qurayshiten konnten mit ihm nicht verhandeln. Sie hatten ihm auch vorgeschlagen, teilweise sogar, dass sie ihn, ihren Gott ein Jahr anbeten und dass ein Jahr der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihre Götzen anbetet. Und auch dieser Vorschlag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ablehnen können und müssen. Und deswegen haben sie einfach gesagt, versuchen wir ihn auf die Probe zu stellen und schauen wir, ob er wirklich ein wahrer Prophet ist. Und da gibt es verschiedene Sachen, die sie gesagt haben. Eine Sache möchten wir heute erwähnen. Und zwar haben sie zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, bete zu Allah, bete zu deinem Herrn und er soll den Berg As-Safa, soll er in Gold umwandeln. Und dann werden wir dir glauben, dass du ein Prophet bist. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wirklich? Das ist alles, was ihr wollt und dann werdet ihr mir glauben. Haben sie gesagt, ja. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gesagt, bete ich eben zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Berg As-Safa Gold macht und dann wird ihr glauben und die Sache ist, Alhamdulillah, ich bin arbeitslos sozusagen, ich habe meine Aufgabe erledigt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht. Und das Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde erhört in der Hinsicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sofort Jibril alayhi salam zu ihm geschickt hat. Jibril ist von ganz oben, ersten Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter Himmel, fünfter Himmel, vom siebten Himmel ist er runtergekommen zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Und das ist zweifellos eine Karama, eine Mu'jiza für den Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Dass er so eine hohe Stufe hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nur seine Hände heben braucht und zu Allah sprechen braucht und Allah schickt gleich den vertrauenswürdigen Geist, Ar-Ruh al-Amin, wie Allah ihn im Koran genannt hat, den Engel der Offenbarung, schickt er ihn sofort zu seinem Menschen, Diener und Geschöpf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte Jibril, inna rabbaka yuqri'u alayka as-salam. Das heißt, dein Herr grüßt dich. Das heißt, dein Herr sagt as-salamu alaikum zu dir. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das zu uns, aber natürlich wir sagen nicht wa alayka as-salam. Ja, weil Allah ist as-salam. Deswegen können wir nicht ihm wünschen, dass er as-salam ist. Das heißt, dass er unversehrt ist. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala ist as-salam. Einer seiner Namen. Deswegen sagen wir nicht as-salamu ala Allah. Das haben manche Sahaba am Anfang des Islam gesagt. Bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht hat, sollen sie sagen, At-Tahiyyatu lillah. Die Ehrenbezeugungen sind für Allah. Was Salawat und die Gebete und Tayyibat und alles Gute ist für Allah. Aber As-Salam ist nicht für Allah, sondern es kommt von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Jibril alaihi salam, Allah grüßt dich. Und er sagt folgendes: Wenn du möchtest, dann wird er dir As-Safa in Gold umwandeln. Wenn du möchtest, dann wird er dir As-Safa in Gold umwandeln. Allerdings wer danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe bestrafen, mit der ich niemanden anderes von allen wilden Bewohnern bestrafen werde. Und wenn du möchtest, das ist die zweite Möglichkeit, wenn du möchtest, dann öffne ich für sie das Tor der Tauba und Barmherzigkeit. Der Tauba und der Rahma. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ich möchte lieber das Tor der Tauba und der Rahma. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die Wahl. Er hätte beten können, dass Allah subhanahu wa ta'ala As-Safa in Gold umwandelt. Wer allerdings danach nicht glaubt und ungläubig bleibt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn so bestrafen, wie er niemanden anderes bestrafen wird. Das heißt, nicht einmal hat er gesagt, die Hölle. Allah weiß, wie er das macht. Das heißt, eine Strafe, die kann man sich unglaublich, die kann man sich nicht vorstellen. Weil wenn jemand ein Wunder sieht, einen hundertprozentigen Beweis sieht, dass das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und dann immer noch nicht glaubt, das heißt, er macht das aus unglaublicher Überheblichkeit und verdient nichts anderes als eine spezielle Behandlung am jüngsten Tag, wa'iyadhu billah. Und diese Sache hat sich auch ereignet, liebe Geschwister, einmal zur Zeit von Isa alaihi salatu wassalam. Denn was haben die Hawariyun, die Jünger, zu Isa alaihi salatu wassalam, zu Jesus gesagt? Sie sagten zu ihm, O Isa, Sohn Mariams, kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte, fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie sagten, wir wollen von ihm essen und dass unsere Herzen Ruhe finden und dass wir wissen, dass du tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und dass wir zu denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen können. Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für den ersten von uns und den letzten von uns ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir, und versorge uns, du bist ja der beste Versorger. Also Isa hat genauso Dua gemacht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. In der 115. Ayah Surat Al-Ma'idah heißt es dann, Allah sagte, ich werde ihn ganz gewiss zu euch hinabsenden. Das heißt, er hat hier nicht die Wahl bekommen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat offensichtlich nicht zu Isa gesagt, entweder so, entweder du bekommst den Tisch, wer aber danach ungläubig wird, das wird für ihn sein Ende sein. Oder lieber verzichte auf diesen Dua und wir lassen die Tür der Barmherzigkeit offen. Was heißt, wir lassen die Tür der Barmherzigkeit Taube offen? Gemeint ist, dass sie dieses Zeichen nicht bekommen, allerdings ihr ganzes Leben lang Zeit haben, den Islam anzunehmen. Das ist die Sache. Und dieses Risiko wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht eingehen, weil es kann sein, dass manche Leute nicht glauben werden. Und deswegen hat er gesagt, nein, ich lasse lieber die Sache offen. Allah sagte, ich werde ihn ganz gewiss zu euch hinabsenden, den Tisch mit Speisen. Wer von euch aber danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe strafen, mit der ich sonst niemanden anderen der Weltenbewohner strafe. Das gleiche Ereignis hat sich geeignet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich entschieden und gesagt, nein, ich möchte lieber, dass die Tür der Barmherzigkeit Tauba offen bleibt. Und in einer weiteren Überlieferung zum gleichen Ereignis sagte Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, und zwar Surat al-Isra im 59. Vers hat er folgende Ayah abgesandt. Wegen dieser Situation. Und nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen zu senden, als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Noch einmal. Nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen zu senden, diese Beweise zu geben, als dass die Leute früher sie für Lüge erklärten. Das heißt, es ist schon so passiert, dass Propheten das gemacht haben und die Menschen haben nicht geglaubt. Sie haben gesagt, es ist doch nicht die Wahrheit. Deswegen Allah mit Barmherzigkeit hat er dieses Zeichen nicht gegeben. Und wir gaben den Thamud die deutlich sichtbare Kamelstute, sie aber taten ihr Unrecht, an ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, der den Menschen erschaffen hat, weiß am besten, wie der Mensch reagieren wird auf das Zeichen, das er vor sich sieht. Und ob der Mensch wirklich dieses Zeichen verlangt, weil er wirklich glauben will und weil er einfach nur einen kleinen Wunder braucht, damit er glaubt, oder ob er eigentlich das eben, oder ob er das nur sagt, um den Propheten herauszufordern. Und wenn er es dann gebracht hat, das Zeichen, ist er ein Zauberer. Ja? Das ist eben die Vorgehensweise. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.